Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des GWUP-Magazins hier auf Radio LoRa. Am 30. Oktober 1938 löste eine Radiobotschaft des amerikanischen Senders CBS heftige Irritationen bei der Bevölkerung aus. Die interkontinentalen Radionachrichten berichteten von Gasexplosionen auf dem Mars. Materie werde mit enormer Geschwindigkeit in Richtung Erde geschleudert. Mit diesen Worten versetzte Orson Welles in einer Radioadaption von H.G. Wells' Science-Fiction-Roman Der Krieg der Welten eine nicht geringe Anzahl seiner Zuhörer in Panik. Diese hielten die fiktiven Nachrichten für echt und flüchteten zum Teil sogar aus den Städten. Fast 80 Jahre später glauben viele Menschen weiterhin, dass Außerirdische der Erde ab und an einen Besuch abstatten. Die besonders Engagierten unter ihnen suchen stetig nach Beweisen und als einer dieser Beweise dient ein alle Jahre wieder in ländlichen Regionen auftauchendes Phänomen – Kornkreise. Auch wenn Kornkreise bei weitem keine Massenhysterie auslösen, so sind sich Kornkreisforscher sicher, dass hier außerirdische Schöpfer am Werk sind. Warum das so ist und wie Kornkreise tatsächlich entstehen, diskutieren wir in den nächsten 60 Minuten. Außerdem sprechen wir mit einem Kornkreismacher über seine Vorgehensweise und Erfahrungen in der Kornkreisszene. Bei mir im Studio begrüße ich hierzu vier Mitglieder der Münchner GWOP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Maike Grote, Rainer Markus, Kurt Stützer und Klaus Josberger. Herzlich willkommen in der Sendung.
Und durch die Sendung führt Frau Katinka Welz.
Die GWOP ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Aufklärungsarbeit zu bestimmten wissenschaftlichen Themen zu betreiben, über die in der Öffentlichkeit oftmals falsche Vorstellungen verbreitet sind. Dazu gehören unter anderem Homöopathie, Astrologie, Wasseradern oder Energieströme. Die GWOP strebt danach, bestimmte Thesen unter wissenschaftlichen Methoden nachzustellen und letztendlich zu be- oder widerlegen. Mike, Night M. Shyamalans Spielfilm Science oder Zeichen, in dem Mel Gibson intergalaktische Eindringlinge sehr eindrucksvoll in einem Kornfeld bekämpft, zeigt, wie populär der Mythos um die außerirdischen Schöpfer von Kornkreisen ist. Warum lösen Kornkreise bis heute so eine Faszination aus? Ist nicht längst geklärt, dass sie von Menschenhand gemacht sind?
Kornkreise haben eine lange Tradition, sind aber gleichzeitig, wenn es auch in letzter Zeit um sie etwas ruhiger geworden ist, immer noch sehr aktuell. Ähnlich wie UFOs und Außerirdische, Gedankenlesen oder Telekinese, die von Protagonisten wie Erich von Däniken oder Uri Geller medial sehr geschickt und äußerst erfolgreich vermarktet wurden, gibt es bei Kornkreisen eine starke mediale Präsenz, wie zum Beispiel dem Plattencover der LP Remasters der Gruppe Led Zeppelin von 1990, dem Kinofilm Science mit Mel Gibson von 2002, den zahlreichen Zeitungsartikeln zum Andechser Kornkreis 2012 oder eine Folge der Fernsehserie Soko Leipzig von 2013, in der Kornkreise in Verbindung mit der erwarteten Landung Außerirdischer thematisiert wurden. Beim Thema Kornkreise handelt es sich sozusagen um skeptisches Urgestein, obwohl bisher keine nachvollziehbaren Nachweise einer übernatürlichen Entstehungsweise vorliegen, glauben viele Menschen immer noch daran, beziehungsweise versuchen nach wie vor diese nachzuweisen und Kornkreise mit übernatürlichen oder außerirdischen Ursachen in Verbindung zu bringen.
Als nächstes hören wir ein Interview mit Harald Hoos, einem deutschen Kornkreismacher und Forscher, der lange Jahre in der Kornkreisszene sehr aktiv war und den Kurt Stützer letzte Woche zum Interview getroffen hat.
Ja, Harald, du warst in der Kornkreisszene tätig. Du hast selber Kornkreise gemacht oder mitgemacht und warst aber auch in der Kornkreisforschung tätig.
Ja, ich war viele Jahre in verschiedener Mission in der Kornkreisszene unterwegs. Ich bin Anfang der 90er Jahre auf die Kornkreise gestoßen, bin neugierig geworden, was passiert da in den Feldern Südenglands.
Du warst in Südengland, das ist in Cornwall oder?
Nein, nicht Cornwall, in erster Linie östlich ist es, in den Grafschaften Hampshire, Wiltshire.
Ja. Und da warst du aber noch nicht tätig, sondern hast dir das erstmal angeguckt, was sie da machen.
Das war pure Neugierde. Ich wollte wissen, was passiert da, was geht da vor sich in den Feldern.
Aber du warst dann auch in einer sogenannten Kornkreis-Forschungsgesellschaft. Wie heißt die nochmal?
Das ist die Forschungsgesellschaft Kornkreise, abgekürzt FGK. Zu der habe ich Kontakt aufgenommen, nachdem ich 1992 von meinem ersten England-Trip zurückgekommen bin. Habe ich dann hier in Deutschland gesucht, wo gibt es Leute, Gleichgesinnte, die sich damit beschäftigen, und bin dann eben in dieser FGK gelandet.
Und das war jetzt ein großer Verein oder wie viele Leute waren das ungefähr?
Ach, das hat sich immer so um die 100 Mitglieder rum bewegt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Und die haben dann bestehende Kornkreise untersucht oder was haben die eigentlich gemacht?
Die FGK war in erster Linie mal ein Sammelpool für Kornkreisinteressierte. Und man hat dann innerhalb des Vereins versucht, eine Art Forschung durchzuführen. Da gab es verschiedene Strömungen. Es gab in der FGK gab es Physiker, gab es Mathematiker, gab es alle möglichen Wissenschaftsdisziplinen vertreten, die dann in ihren einzelnen Bereichen versucht haben, irgendwelche Forschungsprojekte aufzusetzen, was also teilweise skurrile Auswüchse getrieben hat. Aber in erster Linie war es ein Sammelpool und eine Ebene bzw. ein Ort des Austausches für Kornkreisenthusiasten.
Ja, es gab ja sehr viele Theorien in Anführungsstrichen, genau. Ob es wirklich Theorien sind, auch wissenschaftliche Maßstab war.
Ist, also ich habe damals schon immer gesagt, es gibt so viele Theorien, wie es Kornkreisforscher gibt.
Also. Ja. Aber du hast dann irgendwann mal eine Skepsis gegenüber diesen Forschern bekommen und hast gesagt, nee, also was ihr da erforscht, das...
Es war so, ich bin in die FGK reingekommen, habe mir das angeschaut und in der FGK gab es auch einige Leute, die gesagt haben, nee, da steckt nichts Fantastisches dahinter, nichts, was wir nicht erklären können, da stecken Menschen dahinter. Und es gab ein paar Leute innerhalb der FGK, die sogar schon Kontakte in die englische Kornkreismacher-Szene hatten. Und ich habe mich dann mehr mal an diese Leute rangehängt, weil mir das als die plausibelste Theorie zu dem damaligen Zeitpunkt erschien.
Also die meisten da in diesem Verein haben sich dagegen gesträubt, dass das einfach Menschensache ist,
genau,
von Menschen gemachte Dinge sind.
Man wollte ja etwas, man wollte ein Verein sein, der ein übernatürliches, unerklärbares Phänomen bearbeitet bzw. erforscht.
Ja. Und diesen Verein, den gibt es ja heute noch, aber in rudimentärer Form oder?
Genau, die FGK in der damaligen Form hat sich, ich glaube 2003 oder 2004, als eingetragener gemeinnütziger Verein aufgelöst und arbeitet jetzt als ein freier Zusammenschluss, als eine private Initiative weiter. Es gibt in Holland, in Polen hat sich eine Gruppierung gebildet, selbstverständlich in England, verschiedenste Vereine mit verschiedenster Ausrichtung. Man kann eigentlich fast sagen weltweit.
Und die forschen noch weiterhin über die sogenannten echten Kornkreise,
genau,
oder die natürlichen Kornkreise, die durch irgendwelche natürlichen Phänomene entstehen, also durch irgendwelche Wetterlagen, also Windlagen und so weiter und so fort. Was ist eigentlich ein Kriterium für einen echten Kornkreis?
Ein echter Kornkreis im Sinne der Kornkreisforschung und der Kornkreiswissenschaftler, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ist ein Kreis, der nicht auf menschlichen Ursprung zurückzuführen ist.
Aber woran erkennt man ihn denn dann?
Es gibt nichts, an dem man ihn erkennen kann. Denn alles, was von den Kornkreisforschern herangezogen wird, also angefangen von dem frühesten Kriterium, bent but not broken, war die erste Formulierung eines Kriteriums. Das heißt, die Getreidehalme liegen gebogen am Boden und sind nicht abgeknickt oder abgebrochen. Eine Sache, die sich ganz leicht erklären lässt, ist kein Indiz dafür, dass es nicht menschengemacht ist, der Kreis.
Dann ist aber doch die Frage, warum gab es diese Kornkreise denn schon früher im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert? Gibt es ja Berichte über den, wie heißt der Teufel nochmal?
Mowing Devil, das ist ein alter Holzschnitt, ich glaube von 1798 oder so irgendwas, oder 68.
Und da wusste man auch nicht genau, wer das war oder was das war, was diesen Kornkreis erzeugt hat, aber du hast irgendwie so eine Theorie darüber.
Also ich persönlich habe jetzt darüber keine Theorie. Sagen wir, das, was mir am einleuchtendsten ist, ist, dass hier eine damalige Begebenheit, dieses Mähen im Kreis, dargestellt ist und dies eben im Zuge mit einem Teufel, was da auch immer die Motivation dazu ist. Nur das ist eine einzelne Darstellung und es ist ja auch unbestritten so, es gibt durch meteorologische Phänomene Verwirbelungen in Kornfeldern oder in Wiesen, die, ich sag mal, annähernd kreisförmig sind. Das habe ich selbst schon gesehen. Aber das hat nichts mit diesen komplexen Mustern zu tun.
Dann stellt sich ja die Frage, wie werden denn jetzt eigentlich solche Kornkreise hergestellt? Du hast an wie vielen Kornkreisen teilgenommen?
Ich muss gestehen, ich habe es nie gezählt und nie eine Strichliste geführt, aber ich war von 1994, 95 bis 2004, 2005 tätig und das müssten so um die 50 Kreise gewesen sein.
Und wie viele Leute wart ihr da so ungefähr?
Das waren eigentlich immer so Gruppen, die sich so zwischen 2 und 4 Leuten bewegt haben, mit wechselnder Besetzung.
Und das habt ihr dann wirklich immer nachts gemacht, ohne dass ihr dann entdeckt werdet.
Ja.
Und am anderen Tag kamen dann die sogenannten Kornkreisforscher und haben dann die Kornkreise untersucht.
Das ging sogar so weit, dass uns Landwirte Felder zur Verfügung gestellt haben.
Man hat ja immer so die Vorstellung, die Landwirte, die sind dann verärgert, wenn dann das Getreide dann so niedergetrampelt wird.
Jein. Man muss sagen, in England ist es so, dass schon seit Anfang der 90er Jahre die Landwirte selbst ihre Finger mit im Spiel haben.
Oh ja.
Das geht so weit, dass die Kornkreise für die Landwirte eine feste Einnahmequelle geworden sind. Einmal aus dem Tourismusfaktor heraus und auch wirklich unmittelbar am Feld. Also seit Mitte, Ende der 90er Jahre hängen dann auch diese Donation-Boxes an den Kornkreisen, beziehungsweise der Landwirt stellt irgendjemand ab, setzt dich hier ans Kornfeld und verlangt von jedem einen Pfund, der rein soll. Und wann waren das? 1997 oder 98 gab es eine fantastische Formation in einem Nachbarfeld von Stonehenge. Und da muss der Landwirt, hat aber Tausende von Pfund an Einnahmen gehabt. Und in den 2000er Jahren hat auch die Tourismusbehörde von Wiltshire begonnen, auf ihren Prospekten mit den Kornkreisen zu werben. Kommen Sie in die Region, die durch die Kornkreise bekannt ist.
Ah ja, aber das ist in Deutschland gar nicht so stark verbreitet, dass man sagen kann, hier machen die deutschen Landwirte dann auch richtig Geld.
Nein, nein. Also in Deutschland ist noch kein Landwirt durch die Kornkreise reich geworden. Im Gegensatz zu England kann man schon sagen, da haben einige ganz dicke Finger im Spiel gehabt. Aber sagen wir haben einige Landwirte in Deutschland erlebt, die, wie ich eben schon sagte, einen riesen Spaß an der Sache gehabt haben.
Und weil man ja auch die Gegend in England so als mystische, magische Gegend ja ansieht und dass es dann auch die Leute anzieht. Ja. Mhm. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es jetzt im Süden, in Bayern, da jetzt große Kornkreise gibt, wo die Leute alle angezogen werden. Das gibt es eigentlich gar nicht.
Ja. Wobei in Bayern, muss ich sagen, da hat es also in den letzten Jahren auch immer wieder mal ein Hype gegeben um einzelne Formationen, die in der Gegend von Augsburg und dann auch Richtung Allgäu, darunter war glaube ich einiges in den letzten Jahren. Also es kann schon punktuell mal zu so einem Hype kommen. Aber um nochmal zurückzukommen, was du eben sagtest mit der südenglischen Landschaft. Es ist natürlich so, es gibt meines Erachtens auch kaum eine Landschaft, die für die Kornkreise geeigneter ist, als eben diese südenglische Landschaft. Das ist, ich drücke es jetzt mal aus dem künstlerischen Aspekt aus, die ideale Leinwand. Wir haben einmal diese mystischen Stätten, sei es jetzt Avebury, Stonehenge, Silbury Hill, die ganzen Hügelgräber und alles, was ja schon sehr vorbelastet ist durch alle möglichen Theorien, auch was diese ganzen prähistorischen Stätten angeht. Und da noch die Kornkreise rein in diese großen Felder, in dieser hügeligen Landschaft. Also ich kenne keine Landschaft, wo es idealer passen würde als in Südengland.
Also du hattest jetzt dann also auch erlebt, wie dann diese Kornkreisforscher nach dem Erzeugen eines solchen Kornkreises, also nach einer Nacht dann dorthin gefahren sind und das untersucht haben.
Genau.
Was hast du denn da so erlebt?
Ach, da habe ich verschiedenste Dinge erlebt. Also das Einschneidendste war eine Formation aus dem Jahr 1998, die wir in einer Region bei Kassel in Ehlen gemacht haben. Es war eine Doppelspirale und sie haben aus unserem Kreis Proben entnommen, die dann nach Amerika geschickt wurden, untersucht wurden. Und nach einem halben Jahr kam also der Bericht, dass dieser Kornkreis niemals menschengemacht sein kann, weil hier nachweislich Mikrowellenstrahlungen, Zellveränderungen in den Pflanzen hervorgerufen haben und so weiter und so fort, Schwermetallbelastungen im Boden. Und jetzt kommt das Interessante, was sehr, sehr typisch ist für die Kornkreisforschung. Man hat, um seriös zu wirken, hat man aus einem Windbruch, der ebenfalls im Feld war, eine Kontrollprobe entnommen, hat im Windbruch dieselben Phänomene gefunden wie in den Getreidehalben aus dem Kornkreis, hat aber dann nicht geschlossen, okay, das ist eine natürliche Geschichte, sondern hat gesagt, der Windbruch ist Bestandteil des Phänomens.
Ah ja.
Also das ist für mich so wirklich so der Knackpunkt, wo man sagen muss, da komm mal ran, was ist diese Kornkreisforschung eigentlich?
Ja, die haben ja auch dann auch irgendwie seltene Mineralien dann so als Symptom so eines echten Kornkreises angesehen, wie Hämatit und Magnetit, die ja irgendwie auch so ein bisschen mystisch klingen und mythologisch, wie man es nennen soll.
Da gibt es auch eine fantastische Geschichte. Stern-TV hat mal einen Kornkreis nähe Berlin, Fürstenwalde war es, glaube ich, gemacht für einen Beitrag, eben diese ganzen Entwicklungen, wo ich jetzt auch die ganze Zeit drüber gesprochen habe, mal zu dokumentieren. Und die haben also den Kornkreis angelegt, habe irgend so ein Abfallprodukt aus der Aluminiumindustrie klein gekloppt und im Kreis verstreut. Und das waren also dann innerhalb ein paar Tage waren das außerirdische Mineralien. Also da kann man auch
sehr
aus dem Weltall abgesplittert von einem UFO. Da hat es also die abstrusesten Theorien gegeben.
Ja. Ja, da wird der Fantasie freien Lauf gelassen, um irgendwie einen angeblichen wissenschaftlichen Beweis dafür zu bringen, dass dieser Kornkreis unnatürlich ist oder andersrum echt ist, weil er eben halt von außerirdischen oder was weiß ich stammt oder von übernatürlichen Phänomenen. Du hattest auch mal direkt erlebt, wie dann so eine Forschergruppe, um das nochmal zu sagen, man will es ja nicht sagen, dass es Forscher sind, dann am anderen Tag dann aufgekreuzt sind und dann ein Merkmal als Symptom eines echten Kornkreises ausgegeben haben, wo ihr wusstet, warum es das da gibt. Das war doch das mit der Radioaktivität und oder dass dort irgendwie ein kleines Gebiet irgendwie anders war. Und dann lag das daran, dass einer von euch dort seine Notdurft verrichtet hat.
Ach so, auf die Geschichte spielst du an. das war auch ein Kornkreis, auch wieder in der Region bei Kassel. Den haben wir nachts in einer Vierergruppe angelegt. Und da ging dann also auch ein paar Tage später nach der Entdeckung die ganze Erforschung los. Einer hat eine alte, rostige Küchenwaage in den Kornkreis geschleppt mit einem Kilogewichtstein. Und der hat im Kornkreis was anderes gewogen als außerhalb auf dem Weg.
Ah, so,
und so wurde dort geforscht. Also ich habe Bilder gesehen damals von der Waage, also da ist der Rost rausgebröselt. Und dann hat man also, irgendjemand ist dann mit dem Geigerzähler dann ins Feld gegangen und hat also auch festgestellt, dass eine erhöhte Radioaktivität vorhanden ist. Und ich habe dann damals nur im Scherz gesagt, da müsste wohl die eine Mitstreiterin, die ihre Notdurft da verrichtet hat, im Feld vielleicht mal beim Urologen vorbeigehen.
Ach so, jetzt habe ich's. Ja, was ist eigentlich die Motivation der Kornkreisforscher? Was treibt die an sozusagen, wenn sie doch jetzt eigentlich wissen müssten, dass es von Menschen gemacht ist?
Gut, als erstes muss man sagen, alle, die an dieser nicht erklärbar Theorie oder an Theorien, die einen nichtmenschlichen Ursprung der Kornkreise propagieren, festhalten, haben natürlich die Motivation, an irgendetwas Besonderem, an irgendetwas Mystischem dran zu sein und zu forschen. Also so als spektakuläres Merkmal. Interessant ist, dass sich diese Kornkreis-Forscherszene durch alle möglichen Schichten und Interessensgruppen zusammensetzt. Also das geht von dem hartgesottensten Esoteriker bis hin zu wirklichen im normalen Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, bis hin zu Wissenschaftlern, die hier irgendwie eine kleine Ausflucht aus ihrem alltäglichen Wissenschaftsbetrieb suchen und sich hier austoben. Das geht also wirklich durch alle Schichten durch. Und diese Kornkreise verbinden auch eben diese verschiedenen Personengruppen miteinander. Und man steht dann also auch in Interaktion, da steht der Esoteriker in Interaktion mit dem promovierten Physiker und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz interessante soziologische Geschichte, die im Hintergrund abläuft.
Ja, am Anfang schwamm ja sozusagen diese Kornkreis-Sache auf der Welle der Esoterik Anfang der 70er Jahre. Ja. Und dann hat man natürlich alles Mögliche vermutet, aber man hätte ja denken können, dass nach dem ersten Outing von diesen Kornkreismachern das dann sofort abflacht.
Ja.
Aber das hat man ja auch schon bei den UFOs gesehen, nach den vielen Aufklärungen, die es gegeben hat, dass die UFOs ja natürliche Phänomene sind, hat es immer noch weiter existiert. Aber man sieht, es nimmt ja langsam ab, diese esoterischen oder anderen Vorstellungen.
Die Kornkreise sind einfach ein eine Art Vehikel oder eine Art Katalysator, um eben hier eine Gruppe, eine soziale Struktur zusammenzuhalten. Und man möchte sich eben damit beschäftigen. Man möchte sich mit solchen Themen beschäftigen. Ich finde es faszinierend, die Kornkreise existieren jetzt seit über 30 Jahren. Das geht also ins vierte Jahrzehnt rein. Und ich behaupte mal, die Kornkreise wird es auch bestimmt noch ein, zwei, drei Jahrzehnte lang weitergeben. Natürlich immer wieder in ein bisschen abgeänderten Form. Das konnte man auch die letzten Jahre beobachten. Aber es ist eben... Ich sag mal, der eine geht Tennis spielen, der andere macht Bungee-Jumping in seiner Freizeit oder der nächste beschäftigt sich mit Modelleisenbahnen. Und da haben doch die Kornkreise so ein bisschen einen exotischen Touch und so das etwas Ausgefallene. Und das motiviert sicher viele Leute. Und es ist eben so, es ist eine ideale Nahrung für diese ganze Esoterikbewegung.
Du hast ja mit einem Freund zusammen zwei Bücher geschrieben.
Ja.
Das erste Buch ist Kornkreise, Rätsel in mystischer Landschaft. Mhm. In einem Verlag erschienen, den es leider nicht mehr gibt. Mhm. Der Mitautor ist Florian Brunner. Und, aber man kann dieses Buch noch von euch beziehen?
Man kann das Buch über uns noch beziehen, ja. Beziehungsweise im modernen antiquariatischen Bereich ist es auch hin und wieder noch im Internet zu finden.
Ja. Und da findet man sehr viele schöne Abbildungen über Kornkreise. Auch Kornkreise, wo man, also die nicht nur einfach Kreise sind, sondern ganze Figuren darstellen.
Wir sprechen ja eigentlich fast nicht mehr von Kornkreisen, sondern von Kunstwerken.
Das sind ja Kunstwerke und es sind ja auch Kunstwerke, weil man die sich ja sehr genau überlegen muss, wie man sie konstruiert. Mhm. Das sind ja auch geometrische Konstruktionsverfahren, die müssen ja irgendwie hinhauen. Es ist ein sehr schönes Buch, so nach meinem Geschmack hier. Und da steht dann wohl auch so einiges drin, wie die generiert werden. Ich sage nochmal den Titel, Kornkreise, Rätsel in mystischer Landschaft von Harald Hoos und Florian Brunner im nicht mehr existierenden Beuys Verlag, genau, aber man kann ihn noch über dich beziehen.
Ja.
Und das zweite Buch mit dem witzigen Titel Kornkreise, der größte Streich seit Max und Moritz, auch von Florian Brunner und Harald Hoos. Diesmal im Geiskirch Verlag erschienen.
Also dieses Buch ist, man kann schon fast sagen, ein Stück weit autobiografisch.
Ja.
Wir haben unsere Entwicklung in der Kornkreisszene ab dem Jahr 1996 beschrieben. Also wie wir so in diese ganze Sache mit dem Kornkreis machen auch reingerutscht sind. Es sind so die ganzen Erlebnisse und Anekdoten beschrieben über die ganzen aktiven Jahre unseres Kornkreismachens und auch über die aktive Zeit in der Forschungsgesellschaft Kornkreise. Es ist ein Buch, es gibt einen tiefen Einblick in die Szene und es regt auch mehr als an einer Stelle zum Schmunzeln oder laut Lachen an.
Ja. Und ihr schreibt dann auch eben halt über diesen sogenannten mähenden Teufel.
Mhm.
Also auf der Rückseite kann man lesen, die mittelalterliche Darstellung eines mähenden Teufels beweist, Kornkreise sind ein uraltes und rätselhaftes Phänomen. Doch warum grinst der Teufel dabei?
Also ich denke, da sieht man schon unsere Herangehensweise. Also wir nehmen die ganze Sache jetzt auch mit Humor.
Ja.
Und das ist auch ein Punkt, der interessant ist in der Kornkreisszene. Also sagen wir mal, gelacht wird nicht sonderlich viel. Es wird alles fürchterlich und bierernst genommen.
So ist es.
Und da sind also viele, die zum Lachen wirklich in den Keller gehen. Und das ist also manches Mal auch ein bisschen frustrierend.
Ihr habt ja auch mal eine Tour durch Deutschland gemacht.
Mhm.
In München wart ihr aber leider nicht.
Nee,
leider das war nicht. Eine Multimedia-Tour.
Genau, wir hatten eine Multimedia-Schau, die ist 2001, waren wir damit fertig. Da haben wir über 3 oder 4 Jahre dran gearbeitet. Übrigens der gleiche Titel wie das Buch, unser erstes Buch, das du vorhin genannt hast, Kornkreise, Rätsel in mystischer Landschaft. Und wir haben... sag mal, ohne eine endgültige Erklärung oder unsere Auffassung in den Vordergrund zu stellen, haben wir einfach die Landschaft, die Szenerie in England, auch die Begebenheiten in Deutschland und der ganzen Kornkreisszene und auch die geschichtliche Entwicklung in einer Multimedia-Diashow präsentiert.
Diashow war das, ja.
Mhm.
Oder seid ihr dann in der Volkshochschule oder so aufgetreten oder irgendwo?
Wir hatten einige Auftritte in kleineren und größeren Kreisen. Unser Glück, es war nicht so geplant, war, dass wir mit unserer Multimedia-Schau gerade damals fertig waren, als der Film Science in die Kinos gekommen ist. Und da hatten wir das große Glück, dass die Kinokette CineStar auf uns aufmerksam geworden ist und dann mit uns eben diese Tour durch Deutschland, und da durften wir also schon recht große Kinosäle bespielen und hatten also dann auch jeden Abend, die Schau hat etwa so zwischen 80 und 90 Minuten gedauert, und im Anschluss haben wir immer Diskussion angeboten, und das war dann immer der interessanteste
das
Teil.
Das war dann spannend.
Das war dann das Spannende. Ja.
Soweit zum Interview mit Harald Hoos, der sehr lange in der Korncast-Szene aktiv war. Sie werden gemerkt haben, wir hatten leichte technische Störungen zwischendrin. Wir bitten, diese zu entschuldigen. Was sind denn Kornkreise überhaupt?
Also ganz genau gesagt sind es Bereiche der Oberflächenvegetation, die in einer regelmäßigen Weise umgeknickt, gebogen oder abgemäht worden sind. Die daraus gebildeten Kreise oder komplexen Geoglyphen sind oft nur von erhöhter Stelle oder aus der Luft erkennbar.
Und seit wann ungefähr gibt es Kornkreise und wie hat sich das geschichtlich entwickelt?
Also erste Schriftstücke, die auf Kornkreise hinweisen könnten, tauchen um 1590 in Frankreich auf. Und das vermutlich erste Foto eines Kornkreises entstand 1932. Es gibt eine weltweite Häufung ab Ende der 1980er Jahre. Der Schwerpunkt liegt in Südengland. Bei frühen Berichten ist nicht nachvollziehbar, ob es sich nicht eventuell um natürliche Phänomene wie Windbruch oder ähnliches handelt. Und bei frühen Luftaufnahmen könnte es sich auch um archäologische Befunde handeln, da die Oberflächenvegetation zum Beispiel über Mauerwerk weniger ausgeprägt ist.
Wann ist denn der erste Kornkreis richtig belegt?
Doug Bauer und Dave Corley, zwei Künstler aus Southampton, erklärten 1991 in einem Interview, dass sie 1978 in einer Kneipe in Winchester in Hampshire, Südengland, auf die Idee gekommen waren, zum Spaß Muster in Kornfeldern anzulegen. Vorbild war eine Berichterstattung über das sogenannte Tully-Saucer-Nest 1966 in Australien, bei dem es sich angeblich um den Landepunkt eines UFOs gehandelt haben soll. Die ersten Werke der zwei wurden von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. 1981 schließlich wählten sie ein Feld bei Winchester aus, das rundum guten Einblick von der Straße aus bot. Zunächst haben die zwei nur einfache Kreise angelegt, die in Zeitungen als natürliches Phänomen bezeichnet wurden, und daraufhin haben sie sich dann an komplexere Muster gemacht. Erst als Bauers Frau ihn wegen seines hohen Benzinverbrauchs der Untreue verdächtigte, gestand er ihr seine nächtliche Tätigkeit, und kurz darauf gingen er und Corley an die Öffentlichkeit.
Wo findet man denn überhaupt Kornkreise?
Also Kornkreise gibt es in Hülle und Fülle und an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Auch viel mehr Orte, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Also bisher sind über 6000 Kornkreise dokumentiert in über 50 Ländern rund um die Welt. Aber der Schwerpunkt liegt eindeutig in Südengland. Da findet man jährlich so zwischen 150 und 300 neue Kornkreise.
Und wie sieht das in Deutschland aus? Gibt es hier auch Gegenden, die prädestiniert sind für Kornkreise oder wo man besonders viele finden kann?
Ja, also auch in Deutschland sind Kornkreise gar nicht so selten, aber vor allem im Norden, also in Nordvorpommern, Schleswig-Holstein und in Nordhessen. Dort gab es auch in den letzten Jahren mehrere Kornkreise. Man hört bloß in der überregionalen Presse nicht so viel darüber, denn das Medieninteresse, das beschränkt sich meist auf die jeweilige lokale Region.
Jetzt brauchen wir natürlich mal eine Beschreibung von einem Kornkreis. Wie sieht der, wie kann ich mir den vorstellen? Wie sieht der typischerweise aus?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass Kornkreise eigentlich ein Sammelbegriff ist. Also Kornkreise müssen weder in Kornfeldern angelegt werden, noch müssen es wirklich Kreise sein. Unter dem Namen Kornkreise wird einfach alles zusammengefasst. Kornkreise wurden schon in jeder Art von Vegetation entdeckt. Aber heutzutage werden sie doch typischerweise in Getreidefeldern angelegt. Da geht das am einfachsten. Allerdings, das Getreide sollte natürlich schon eine gewisse Höhe haben und auch schon relativ reif sein. Denn ein Kornkreis soll sich ja leicht und schnell anlegen lassen und danach auch natürlich gut sichtbar sein. Daher werden die meisten Kornkreise im Hochsommer, so im Juli, August, angelegt bzw. dann auch gefunden.
Und was können wir jetzt genaueres über die Form sagen? Also, dass sie rund sind, ist ja vermutlich Voraussetzung, aber es gibt dann ja, wie ich gehört habe, verschiedene Muster. Was machen lassen sich die Kornkreismacher da so einfallen?
Ja, bezüglich der Größe, da gibt es ein sehr weites Spektrum. Der Durchmesser, der kann typischerweise so zwischen 10 und 100 Metern liegen, wobei die großen Kreise dann meistens eben keine Einzelkreise mehr sind, sondern sehr komplexe Strukturen aus vielen Einzelelementen. Generell würde ich auch sagen, geht der Trend weg von einfachen Strukturen zu immer komplexeren Formen mit Polygonen, mit Ellipsen, mit ineinander verflochtenen Teilen, mit Spiralen, sogar fraktalen Elementen. Und es gibt auch völlig unregelmäßige Formationen. Es ist natürlich also sehr schwer, solche Sachen dann mit Worten zu beschreiben, aber es gibt wunderschöne Luftaufnahmen von Kornkreisen, die ganz toll sind, wo man also ganz komplizierte Kornkreise sieht und bei denen man auch überhaupt nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, wie sie eigentlich angelegt wurden, in welcher Reihenfolge das Ganze gemacht wurde. Die sind also ganz genau vorher geplant und akribisch ausgeführt. Einige Kornkreismacher versuchen auch irgendwie astronomische oder mathematische Regeln abzubilden, so wie den goldenen Schnitt. Und dann gibt es auch Kornkreise, die ganz oder teilweise überhaupt keine geometrischen oder regelmäßigen Formen mehr haben. Da wird dann versucht, Höhlenmalereien oder Piktogramme oder irgendwelche mystisch-magischen Symbole zu beinhalten. Und ein ganz neuer Trend ist auch, die Getreidehalme in verschiedenen Richtungen niederzulegen, sodass man also so eine große Fläche wie ein Kreis oder eine andere Fläche gar nicht mehr einheitlich flach legt, sondern auch in dieser Fläche interessante Muster schafft. Das sieht dann also insbesondere bei Luftaufnahmen sehr schön aus. Es gibt dann einen sehr netten Gesamteindruck.
Jetzt gehen Kornkreisforscher natürlich davon aus, dass Kornkreise von Außerirdischen gemacht werden, die mal kurz über Nacht hier einfliegen oder ähnliches. Da gibt es wenig Nachweise für. Was für Erklärungen gibt es denn nun realistisch gesehen für die Entstehung von Kornkreisen, Klaus?
Ja, also es gibt bis heute keinerlei Beobachtung einer übernatürlichen Entstehung von Kornkreisen. Die einzig derzeit nachgewiesene Form ist die durch Menschenhand. Wobei mögliche natürliche Ursachen durchaus möglich sind und diskutiert werden.
Was kann ich mir jetzt unter einer natürlichen Entstehung vorstellen?
Zum Beispiel Pilze oder Mikroorganismen. Pilze bilden im Boden ja ein weitreichendes Pilzgeflecht. Diese können Pflanzen dazu bringen, Veränderungen in einfachen, manchmal regelmäßigen Formen zu zeigen. Hexenringe oder auch Feenkreise erwähne ich mal dazu. Also ein entsprechender Nachweis für Kornkreise liegt allerdings nicht vor. Dann gibt es noch Wirbelwinde, die können aber auch nur einfache, ungefähr kreisförmige Strukturen verursachen. Und dann gibt es noch die Prunftringe. Das ist die weitmännische Bezeichnung für kreisförmig niedergetrampelte Stellen in Kornfeldern oder Wiesen, wie sie während der Prunft entstehen, wenn der Rehbock die Rehgeiß herumtreibt. Viele Jäger bezeichnen sie auch als Hexenringe.
Was ist denn da jetzt anders, wenn Kornkreise von Menschenhand entstehen?
Die weitaus meisten Kornkreise werden von Privatpersonen angelegt. Landschaftskünstler oder kleine Gruppen von Begeisterten, die schon Erfahrung gesammelt haben und eben auch komplexere Strukturen in wenigen Stunden vollständig herstellen können.
Und wie genau gehen diese Leute dann vor?
Es gibt hierzu verschiedene Herstellungsmethoden. Das einfachste ist halt mit Hilfe eines in den Mittelpunkt gesteckten Stockes und eines Seiles einen Kreis erzeugen, indem man mit einem straff gespannten Seil in der Hand Kreise läuft und die Halme dabei umdreht. Eine einzelne Person läuft also vom Mittelpunkt aus, gibt immer mehr Seil frei, bis der gewünschte Radius erreicht ist. Wenn mehrere Personen beteiligt sind, geht das schneller und ebenso bei der Verwendung von Holzwalzen, also Baumstämmen, die gerollt werden und andere nicht konzentrische Formen erzeugen können.
Also Seil und Stock, verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Klaus, weißt du, wie das Dave und Doug, die bekannten ersten Macher von Kornkreisen, gemacht haben?
Ja, also die beiden schon genannten Rentner, die verwendeten nur Bretter und Seile, hatten auch noch eigens gebastelte Kappen mit Visieren aus Draht zur Orientierung Und also mit einem langen Brett an einem Seil erzeugten sie Kreise mit dem Brett als Radius, so ungefähr 120 Zentimeter. Das haben die genau beschrieben. Die Herstellung eines Kreises mit einem zehnfachen Radius dauert dann ungefähr eine Viertelstunde. Und bei komplexeren Formen werden oft Kombinationen verschiedener Techniken verwendet. Der Aufwand ist relativ hoch und bedarf einer genauen Koordination von ausgefeilten Techniken, die die Helfer vorher mittels Skizzen durchplanen müssen.
Das heißt also, dass durchaus auch mehrere Personen an einem Kornkreis beteiligt sind. Vermutlich je mehr, umso schneller die Arbeit.
Ja, genau. Es ist ja auch wichtig, dass kein halbfertiger Kreis übrig bleibt. Ne? Das würde ja komisch wirken, wenn dann da irgendwie ein abgebrochenes Zeichen dann am nächsten Tag in der Landschaft steht. Eben aber mit Hilfe von Zirkel oder spirografischen Techniken ist es eigentlich ganz einfach möglich, ganz komplexe Formen zu erzeugen.
Diese Kreise sollen natürlich auch sofort auffallen, gefunden werden. Vermutlich werden die Standorte relativ genau ausgesucht.
Genau, das sind Autobahnabfahrten oder eben gut einsehbare Talsenken oder leicht ansteigende Felder, die von der Straße aus gut zu sehen sind, um Schaulustige anzulocken. Das ist ja sehr wichtig.
Und wir hatten ja auch noch gehört, dass es eben alte Kultstätten gibt, historische Orte, die werden vermutlich auch bevorzugt gewählt.
Ja, sogenannte Kraftplätze. Oder hier in Süddeutschland das auch schon erwähnte Andex. Plätze, die von Esoterikern frequentiert werden oder an denen bestimmte Energien oder Schwingungen zu spüren sein sollen. Also und das Gebiet des späteren Kornkreises sollte möglichst so betreten werden, dass man auch keine Zugangswege feststellt, ne? Traktorspuren oder ähnliches. Und das Ganze wird ja auch veredelt. Mitunter werden auch handelsübliche Halbedelsteine oder glänzende Steinkohlesplitter auf den Kornkreisen verteilt, um die Schaulustigen zum Suchen und längeren Verweilen anzuregen oder eine übernatürliche Herkunft vorzutäuschen.
Was macht denn einen Kornkreis jetzt zu einem echten Kornkreis?
Also das wäre einmal die geomantische Lage von Kornkreisen.
Was ist das geomantische?
Das bedeutet, dass viele Kornkreise, vor allem in England, in der Nähe prähistorisch markanter Orte oder sogenannter Kraftplätze gefunden werden. Das war ja auch in Bayern so 2012 in der Nähe von Andex. Die britischen Inseln sind überhaupt übersät mit zum Teil kreisförmigen Denkmälern aus der Jungsteinzeit. Man denke nur an Stonehenge und Avebury, Bodenbildern und Geoglyphen aus der Eisenzeit sowie Labyrinthanlagen aus dem Hochmittelalter. Die wiederum haben einen stark mythologisch oder mystischen Hintergrund. Volkstümliche Sagen und Mythen, die sicher auch zum Entstehen und der Faszination der Kornkreise beigetragen haben. Also es gibt eine Verbindung mit Geländestrukturen, in deren Nähe sich gehäuft Kornkreise finden, wie angebliche Leylinien oder Kraftlinien im Gelände. Dann wird ein Kornkreis als echt angesehen, wenn man zum Beispiel halbgeschmolzenes Gestein in ihm findet, dünne Überzüge von Eisenoxid über Halmen, magnetische Materialien oder Edelsteine im Kornkreis. Es gibt aber auch Menschen, die eine subjektive Empfindung von Energiestrahlung haben in einem Kornkreis oder diese mit Wünschelruten meinen, auffinden zu können. Es gibt Abnormitäten bei niedergelegten Getreidepflanzen. Also so werden zum Beispiel extreme Biegungen, aufgeplatzte Wachstumszonen, unterschiedliches Keimverhalten, Wachstumsraten von Keimlingen und als Verifizierung angesehen.
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf den öffentlichen Stammtisch der Münchner GWOP hinweisen. Dieser findet jeden letzten Montag im Monat statt. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.gwop.org. Hier finden Sie auch jede Menge Informationen zum Verein, als auch zu den Themen, mit denen sich die GWOP beschäftigt, sowie wissenschaftliche Beiträge und Nachrichten. Ich bedanke mich bei meinen vier Gästen und bei unseren Zuhörern. Vielen Dank für Ihr Interesse und falls wir Sie durch unsere Sendung inspiriert haben, wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Entdecken von Kornkreisen in Ihrer Umgebung.